Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Heute sprechen wir über Hausärzte in 2035.
Ich bin Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Deutschland, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2035. Dies ist das Abenteuer des Podcasts Das Arztgespräch, der mit seiner zwei-Mann-starken Besatzung 13 Jahre lang unterwegs war, um neue, unterversorgte Gebiete zu erforschen. Viele Lichtjahre vom Rhein-Main-Gebiet entfernt dringt die Podcast-Besatzung in Gebiete vor, die noch nie ein Arzt gesehen hat.
So.
Hallo Christian.
Hallo Christian. Mensch.
Unsere 10. Folge.
Unsere 10. Folge. Ja, kleines Jubiläum.
Kleines Jubiläum.
Und hier mal an der Stelle mal ein Dank an diejenigen, die sich das hier anhören.
Ja, nicht nur anhören, sondern uns auch Rückmeldungen geben.
Ja,
Ich bin immer ganz überrascht, wie viel positive Rückmeldungen ich von den Kolleginnen und Kollegen bekomme.
Das stimmt, da bin ich auch nach so kurzer Zeit. Tolle Sache, macht Spaß, machen wir weiter. Ne? So.
Das halten wir auf jeden Fall fest, das finde ich super.
Genau, und heute wollen wir uns auch einem sehr interessanten Thema widmen, denn wir wollen mal ein bisschen in die Zukunft schauen.
Science Fiction.
Genau, ja. Wir haben mal uns überlegt, dass wir mal das Jahr 2035 ausleuchten, wie die hausärztliche Versorgung denn dann so aussieht oder laut Politik, Gesundheitspolitik aussehen könnte. Und da hast du was gefunden.
Ja, es gibt eine schöne Studie, die beschreibt, dass 2035 rund 11.000 Hausärzte in Deutschland fehlen. Das ist eine Studie der Robert-Bosch-Stiftung. Das ist eine der größten allgemeingültigen, allgemeinnützigen Stiftungen Deutschlands mit Fokus auf Bildung, Gesundheit und globale Fragen. Und die hat im Mai 2021 jetzt eine Studie vorgestellt, Gesundheitszentren für Deutschland heißt die. Und ganz grob, man kann die ganze Studie auf zwei Kernbotschaften zusammendampfen. Erstens, Hausärzte sind Mangelware. Zweitens, es soll eine zukunftsfähige Ersatzstruktur aufgebaut werden.
Das Ganze wird auch wieder mit Zahlen untermauert, nämlich dass 11.000 Hausärzte 2035 bundesweit fehlen. Da kommt dann natürlich die Kritik auf, brauchen wir denn da jetzt wirklich so einen Neustart? Oder können wir nicht aktuelle Strukturen stärken?
Das ist ja die spannende Frage, wenn man sich mit der Gesundheitspolitik beschäftigt. Warum werden vorhandene Strukturen nicht gestärkt? Und warum wird dauernd darüber philosophiert, dass etwas ersetzt werden muss, vor allen Dingen im ambulanten Bereich? Und das muss man jetzt mal sagen, soweit ich das zurückfolgen kann, bis 2000 eigentlich wird darüber diskutiert, dass die Hausärzte am Aussterben sind. Und aus irgendeinem Grund sind sie immer noch nicht ausgestorben. Warum auch immer. Auch ein anderer Punkt, an dem kommt die Studie nicht vorbei. Das hat sie auch relativ früh und erkannt und beschrieben. Und in der Studie wird das auch immer wiederholt. Hausärzte sind letztendlich das Rückgrat einer kostengünstigen Versorgung für die Bevölkerung. Und sie sind auch medizinisch für die Patienten von einem deutlich höheren Nährwert, also eine niedrigschwellige Medizin, die erstmal den Menschen als Ganzes nimmt, in seiner Gesamtheit mit allen Krankheitsbildern und mit allen Ebenen von der Psyche bis hin zu den körperlichen Beschwerden, ist bei der Gesundheitsversorgung ein unerlässlicher Punkt und eben nicht nur die Einzelgebietsversorgung.
Genau, und das ist ja auch die Rückmeldung, die wir täglich bekommen. Und wenn man da Patientenumfragen durchführen würde, dann wäre das Ergebnis auch ziemlich eindeutig, ob jetzt jemand von seinem Hausarzt versorgt werden möchte oder jetzt von einer Community Health Nurse beispielsweise.
Ja, und es ist völlig unverständlich, warum Ärzte substituiert werden sollen, anstatt jetzt die Niederlassung zu fördern politisch.
Ja. Ja. Muss man kurz erklären, weil du das Wort Substitution gerade schon gebraucht hast, sind diese beiden Begriffe, die da immer mitschwingen. Substitution ärztlicher Leistungen heißt im Prinzip das Übertragen dieser ärztlichen Leistungen auf Pflegeberufe. Da haben wir auch noch ein paar Beispiele für, versus Delegation, was heißt, dass wir als Ärzte Tätigkeiten delegieren an MFAs, auch durchaus an Pflegende, aber letztlich in der Verantwortung bleiben und diese ärztlichen Leistungen bzw. Tätigkeiten nur unter Anleitung weitergeben.
Genau, also letztendlich muss man sich das so vorstellen, wenn ich einen Blutentnahme oder Verbandswechsel in der Praxis an eine medizinische Fachangestellte delegiere, dann führt sie diese Leistung unter meiner Aufsicht fort. Während wenn eine Pflegekraft eine Ärzteleistung substituiert, bedeutet das, das macht sie völlig eigenverantwortlich losgelöst vom Arzt. Es gibt das in Deutschland noch nicht, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung. Lauterbach hat das jetzt mit seinen Gesundheitskiosken gefordert und das ist aber gar nicht Neues. Wir denken immer, wow, das wäre jetzt was ganz Neues. Die ersten Gesetzreformen, die sich mit der Idee der ärztlichen Substituierung beschäftigen, gehen bis auf 2008 zurück. Damals gab es dann auch einen Bundesärztetag, der sich gegen die Substitution ausgesprochen hat, als Reaktion auf diese politische Diskussion. Und in der Folge hat 2011 der GBA sogar eine Richtlinie erstellt, wie Leistungen substituiert werden können, was das für Ausbildungsstandards sein müssen. Und seitdem wird da eigentlich ganz konsequent dran gearbeitet, nach und nach Strukturen zu schaffen, die im niedergelassenen Bereich den klassisch niedergelassenen Hausarzt ersetzen. Und interessanterweise geht es natürlich immer um die Schaffung von irgendwelchen Konzernstrukturen. Das ist eigentlich das, was wenn man dann mal den wirtschaftlichen Bereich sich anguckt, immer wieder durchscheint.
Das ist so ein bisschen die fehlende, nicht vielleicht die fehlende Wertschätzung, aber einfach auch die fehlende Wahrnehmung, ne, in der politischen Arbeit, dass wir uns da nicht so richtig abbilden. Irgendwie sind wir so schlecht reglementierbar, was das angeht. Ne?
Ja, wir sind widerspenstig. Ja? Die Politik hat entweder die Bedarfsplanung verpennt oder sie ignoriert sie einfach oder untergräbt sie. Denn man muss sagen, in den letzten Jahren hat sich ja durchaus in der Wahrnehmung auch ein Ärztemangel immer mehr gezeigt. Egal, ob das jetzt hausärztlicher Bereich ist, fachärztlicher Bereich, Psychotherapeuten. Und man ist immer wieder überrascht, dass die Politik dann sagt, naja, da muss man das nur attraktiver machen oder einen aus der Klinik einfach verlegen.
Aber das dauert ja, ne?
Das dauert, ja, du hast ja halt 6 Jahre Studium und 6 Jahre Facharztausbildung. Und da ist auch der Hausarzt eine Facharztbezeichnung, die letztendlich die gleiche Qualitätskriterien erfüllt wie auch ein Kardiologe oder ein Chirurg.
Ja, das heißt, diese Mangelversorgung, in die wir reinrutschen, weil in einigen Fachbereichen der Nachwuchs fehlt, die ist ein Stück weit auch politisch selbst gebastelt. Ne?
Das ist nicht nur ein Fehlen von Nachwuchs, wir kommen ja auch gleich nochmal drauf, dass es wirklich eine Menge Ärzte gibt, sondern es geht hier auch darum, dass wir Ärzte nicht mehr so arbeiten wollen, wie das vielleicht frühere Generationen gemacht haben, die das nonstop machen, sondern wir würden ganz gern auch mal unsere Kinder sehen, wir würden auch mal ganz gern mit den Familien was machen, Feierabend haben. Und wir haben auch in den Krankenhäusern ja immer mehr die Beachtung von Arbeitszeitgesetzen. Das ist unter Corona jetzt alles ein bisschen unter die Räder gekommen, aber man kann echt für die Kollegen hoffen, dass das jetzt wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass das wieder etwas besser überwacht wird. Aber dadurch entsteht natürlich weniger Arztzeit und dann brauchen wir mehr Ärzte.
Das stimmt, ja. Zumal die Arztzahlen oder die allgemein ja das Personal in den Kliniken auch parallel dazu auch noch abgebaut wurde über die letzten Jahre.
Ja, das wird ja überall abgebaut. Also wir haben einen Abbau der Studienplätze, wir haben das Pflegepersonal, das nicht gut bezahlt wird, die MFAs, die überhaupt keine politische Wertschätzung haben. Also da muss man ganz ehrlich sagen, dass die Politik eigentlich auf allen Ebenen die medizinische Leistungsfähigkeit unterminiert.
Ja.
Und ich finde, das ist, wenn das jetzt mal einem Gesundheitsminister passiert, würde ich jetzt mal sagen, das kann mal so eine Fehlsteuerung sein. Aber es ist ja ein wiederholtes Muster über diverse Parteien und verschiedene Gesundheitsminister hinweg, sodass man hier schon sagen kann, da ist schon ein gewisses politisches System dahinter.
Warum ist das eigentlich so, dass da seit Jahren die einzigen Konzepte, die in die Richtung laufen, eher über den Abbau oder Substitution von Niedergelassenen geht? Warum, ja, also Kompetenzübertragung auf Pflegekräfte, warum werden nicht die MFA-Modelle aus den Praxen wie Veras oder Nepas mehr gefördert? Weißt du das?
Naja, die Pflegekräfte sind mit einer der größten Arbeitsmarktbereiche im Gesundheitsbereich. Da sind 1,2 Millionen oder 1,9 Millionen, nagel mich da jetzt gerade nicht drauf fest. Mhm. Und die Pflegekräfte haben den Vorteil, dass die eben über alle Sektoren hinweg arbeiten, vom Krankenhaus bis hin übers Pflegeheim bis hin zur ambulanten Pflege. Und die MFAs, egal ob ich sie jetzt weiter fortbilde, also Veras oder Nepas habe, die arbeiten halt nur in den Praxen. Und das ist die Vorstellung der Politik. Da habe ich eine große Gruppe an Menschen, die eine relativ gute Qualifizierung haben. Die kann ich idealerweise nehmen. Die sind gewohnt, mit Ärzten zusammenzuarbeiten, arbeiten bei Sektoren hinweg. Also die sind dann auch gewohnt, mit einem Klinikarzt zusammenzuarbeiten oder mit einem niedergelassenen Arzt. Und da habe ich natürlich dann eine Personengruppe, die ich mir aussuchen kann, die relativ günstig ist, die kostet nicht viel. Pflegekräfte sind billig, weil sie schlecht bezahlt werden. Und unverschämterweise. Und dann kommt natürlich eben der große Punkt dazu, Kommerzialisierung der Medizin. Ja. Das hat in den Kliniken stattgefunden. Das läuft auch jetzt immer mehr in die Praxen, Private Equity Unternehmen, die da reinkommen. Und die Politik hat hier eigentlich keine Visionen, die niedergelassenen Ärzte zu unterstützen und denen zu helfen, die Patientenversorgung zu verbessern, sondern das einzige Ziel ist eigentlich, Konzernstrukturen zu verbessern und dann zu hoffen, dass der freie Markt schon irgendwie die Patientenversorgung verbessert.
Ja, der Markt wird das schon irgendwie regeln.
Der Markt richtet das alles.
Beispiele gibt es ja eigentlich ganz viele, wie das auch jetzt schon Einzug hält in unseren Alltag. An erster Stelle, was wir sagen können, so wirklich Öffnung unserer basisärztlichen oder hausärztlichen Tätigkeit, zum Beispiel das Impfen, was jetzt auch an Apotheken übertragen wird.
Das ist der erste große Schritt.
Genau, das war erst über die Corona-Impfung, aber durch die Hintertür dann auch die Grippeimpfung.
Und die Apotheker arbeiten munter dran, auch die restlichen Impfungen zu kriegen.
Ja, ja. Und das Witzige ist auch, sie kriegen es sogar noch ein bisschen besser vergütet als wir. Also für eine Grippeimpfung kriegt ein Apotheker 11 Euro, ist jetzt in der Planung. Mhm. Wir kriegen dafür 9,80 Euro.
In Hessen. Also das ist diese Impfleistungen werden nach Bundesländern verhandelt. Wir sind in Hessen eigentlich mit 9 Euro sogar im Bundesschnitt gar nicht schlecht bezahlt. Mhm. Und der Grund, warum Apotheker mehr bekommen, ist auch hier relativ einfach. Apotheker müssen ja erstmal eine Struktur aufbauen, Schulungen, Räumlichkeiten einrichten. Also hilft die Kasse mit einer zusätzlichen Finanzierung, dass die Apotheken was aufbaut, mit denen sie zu uns in Konkurrenz gehen.
Ja, so nett, dass sie da geholfen bekommen.
Wenn man Konkurrenz haben will, muss man sie aufbauen.
Genau. Wir haben noch andere Beispiele, die Gesundheitskioske, wie schon angesprochen. Ne? Das heißt, und denen auch Präventionsmaßnahmen zum Beispiel vermehrt zu übertragen.
Gesundheitsuntersuchungen, Blutdruckmessen, Cholesterinmessen, Zuckermessen, Nierenuntersuchungen, also Urinuntersuchungen, all sowas soll natürlich dann auch an Gesundheitskioske abgelagert werden. Das sind einfache Dinge, kann durchs Personal einfach durchgeführt werden. Und das sind ja die Bereiche, die eben auch in den Praxen, wir haben ja eine Mischkalkulation in den Praxen, das sind genau die Bereiche, die bei uns in den Praxen eben tatsächlich durchaus auch einen nicht unwesentlichen Punkt des Honorars widerspiegelt, der da abgegraben wird.
Um mal, also der Deutsche Bundesverband Lehrplan für Pflegekräfte. Stellt sich das so vor, auch mal ein Zitat, zu den Kernaufgaben einer Community Health Nurse zählt eben dieser DBFK unter anderem die Primärversorgung inklusive die Sicherung einer Versorgungskontinuität im ambulanten Sektor, Kontrolluntersuchungen und Screenings auf Krebserkrankungen, eine eigenverantwortliche Behandlung.
Das ist die Substitution.
Als Beispiel von Erkältungskrankheiten und das Management chronischer Erkrankungen. Da frage ich mich also, das heißt also Infektsprechstunde und chronisch kranke Patienten behandeln von der Community Health Nurse.
Ja.
Was machen wir jetzt dann im hausärztlichen Bereich? Dann?
Das ist ja die spannende Frage. Ja. Also kommen wir vielleicht mal gleich zu. Aber der GBA hat bereits schon 2011 die Modellprojekte beschrieben, in denen die Versorgung substituiert wird. Und das ist der Diabetes mellitus Typ 1, der Diabetes mellitus Typ 2, die chronische Wundversorgung, Hypertonie. All das soll durch Pflegekräfte substituiert werden und eigenverantwortlich gemonitort werden. Und die ersten Modellprojekte sollen per Gesetz bis 23 starten. Also wir sind jetzt auch ganz kurz davor, dass genau diese Modellprojekte starten. Und die werden eingeführt immer mit dem gleichen Satz, dass Praxen entlastet werden sollen. Mhm. Das muss man aber echt aufpassen. Also hinter dem Begriff Praxis entlasten wird politisch eigentlich ersetzen verstanden.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja schon immer Tätigkeiten delegiert, ja, von Funktionstätigkeiten wie Blutentnahme, alles im EKG, LUFU, die Diagnostik, ja,
die Wundverbände,
Laboruntersuchungen, also andere Abstrichentnahmen etc.
Ja, aber auch die Fachärzte, die Radiologen delegieren das.
Genau.
Die radiologische Assistentin. Also die Delegationsleistung in der Praxis ist praktisch eine völlige Normalität.
Ja, das heißt, und das ist auch das, was Hausärzte fordern, was auch unsere Überzeugung ist, wir brauchen mehr Delegationsstrukturen. Als Beispiel dafür die Fortbildung und Weiterbildung unserer MFAs in Form von der VERAs und von den VERA und den NEPA.
Genau, dafür sind die ja eingerichtet, dass wir eben hier mit höherer fachlicher Qualität in der Praxis oder aus der Praxis heraus eben zum Beispiel auch diese Versorgung von chronisch kranken Patienten. Man kann so eine DMP-Sprechstunde auch von der VERA organisieren, dass die dann die Patienten letztendlich bei den Normbefunden berät und nur bei den auffälligen Befunden weitergibt. Also genau diese Gedanken gibt es alle, die werden aber politisch völlig ignoriert und die sind auch über den Hausärzteverband alle schon der Politik vorgestellt worden. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass das im Geheimen stattfindet, sondern es wird schlichtweg einfach auf politischer Ebene ignoriert. Mhm.
Dabei sind das wirklich die besten Fortbildungskonzepte meiner Meinung nach, auch weil wir als in den Ausbildungsbetrieb auch weiter mit integriert sind, ja, die Leistung delegieren und letztlich auch verantworten. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Selbstständigkeit eigenverantwortliches medizinisches Handeln ist schon was, was nicht jedem gegeben ist und viele, gerade in den Ausbildungsberufen, sind, glaube ich, auch von der Persönlichkeitsstruktur her ganz froh, dass da jemand da ist, der trotzdem immer noch in letzter Konsequenz verantwortlich ist.
Ja, die Studie, die ich am Anfang zitiert habe von der Robert-Bosch-Stiftung, die geht den Weg, dass die erstmal eine Analyse macht und eben sagt, naja, es gibt ja kaum noch Ärzte, die sich niederlassen wollen. Wenn es keine Ärzte, die sich niederlassen wollen, gibt, dann müssen wir sie anstellen. Und dann stellen die sich das eben vor, dass das Gesundheitskiosk ein großes, multidimensionales Team ist. Da ist auch der angestellte Arzt in dem Raum, in dem Haus mit drin. Und dann arbeiten die Krankenschwestern praktisch losgelöst von dem Arzt. Und erst wenn ihnen was auffällt, leiten sie dann den Patienten an die nächsthöhere Versorgungsebene weiter. Und das ist dann das, was der Patient macht. Mhm. Aber die Vorstellung, dass Diagnosestellung und Therapie rein ärztlicher Hand ist, was ja auch letztendlich auch die Bundesärztekammer schwebt ja noch in der Vorstellung, dass das in ärztlicher Hand ist. Das hat der Gesetzgeber längst an den Ärzten vorbeigespielt und das wird demnächst Realität werden. Mhm.
Dabei ist es so, also unterm Strich wird es nie irgendwas dran ändern. Wir haben durch digitalisierte Prozesse durch Algorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz etc. natürlich riesige diagnostische Entwicklungen momentan, sei es jetzt die Interpretation zum Beispiel von Röntgenbildern.
Das ist ja jetzt, das klassische Beispiel.
Genau, ich habe es jetzt auch gelesen, es gibt jetzt auch sehr interessant einen künstlichen Intelligenzalgorithmus, der sehr sicher schon bestimmen kann anhand von Videoaufnahmen eines Patienten, ob dieser Patient an der Depression leidet oder nicht, anhand von Mimik und Intonation. Ja. Das sind natürlich Sachen, die politischen Entscheidern gerne herangezogen werden zur Entscheidungsfindung, zu sagen, guck mal, das geht ja alles auch digital. Aber die Interpretation, das Einsortieren von Beschwerdebildern, ja, die Erfahrung auch in der Patientenbehandlung, ja, das ist einfach eine Sache, die kann keine künstliche Intelligenz
ersetzen. Das ist schon allein das wertschätzende Gespräch. Patient kommt, ja. Der möchte einfach, also wir haben das ja häufig, dass die Patienten im Krankenhaus waren, bei Fachärzten waren, die Befunde schon kennen, schon gegoogelt haben und trotzdem das Gespräch brauchen, einfach zur Sicherheit, um sich da nochmal zu sortieren. Und da ist es wirklich ganz häufig notwendig, dass man auch einen breiten Überblick über die Medizin hat. Das ist ja nicht nur eine reine Abspulen von einem Lehrbuchwissen, sondern da geht es wirklich darum, dass man eben die Abläufe bei den Fachärzten kennt, die Fachabläufe bei den Krankenhäusern, bei bestimmten Krankheitsbildern, was für Operationen werden gemacht, in welchen Prozessen werden die gemacht, was kommt auf den Patienten zu. Das wollen die alles wissen vorneweg und das brauchen die. Und da ist es tatsächlich so, dass, und das ist ja eines der Wesen vom Hausärzten, dass wir so ganzheitlich an die Sache rangehen. Wir sind eine der Berufsgruppen, die ja durch ihre Ausbildung alle Bereiche der Medizin kennen. Wir sind in der Regel der Fälle im Krankenhaus ausgebildet worden. Das heißt, wir kennen die Krankenhausstrukturen ziemlich gut. Dadurch haben wir auch die fachärztlichen Strukturen sehr gut kennengelernt. Und durch die Niederlassung kennen wir den gesamten niedergelassenen Bereich. Und wir sind die einzige Fachgruppe, die mit wirklich allen niedergelassenen Fachärzten zusammenarbeitet, wo wir dann auch permanent Briefe kommen und in einer regelmäßigen Kommunikation stehen. Und das ist dann schon eine sehr besondere Situation, die Patienten brauchen, allein menschlich. Die brauchen keinen Automaten, der ihnen sagt, sie haben Harnwegsinfekt. Das wissen die Patienten manchmal sogar schon selber. Ja. Sondern die brauchen dann noch jemanden, mit dem sie über die Beschwerden reden können, sich nochmal vergewissern können, dass es eine Nierenbeckenentzündung ist oder.
Ja, das ist richtig, ja. Jetzt ist ja das Argument auch immer, dass da keine Hausärzte nachkommen. Ne, das ist ja ein beliebtes Argument. Aber das hast du dir mal angeschaut, das stimmt so eigentlich gar nicht. Ne?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben noch nie so viele Ärzte gehabt wie jetzt. Also die Diskussion um den Ärztemangel ist nicht eine Diskussion um die Köpfe, sondern um die Diskussion um Stunden. Und da muss man sagen, dass die Kollegen im Krankenhaus und auch in den Praxen mit ganz viel unnötigem Kramzeug überschüttet werden. Die machen ganz viel nicht ärztliche Tätigkeit, die sie einfach, wodurch wir auch mehr Ärzte brauchen. Wir haben in Hessen fast 40.000 Ärzte. Das ist so viel wie noch nie. Wir hatten vor 10 Jahren hatten wir noch 32.000 Ärzte.
Das ist ordentlich viel mehr. Ja.
Und wenn du dir die Hausärztchenzahlen anguckst, ich bin jetzt seit ungefähr 12 Jahren berufspolitisch aktiv. Und in den 12 Jahren war jedes Jahr die Diskussion, dass in den nächsten 5 Jahren die Hälfte der Ärzte in den Ruhestand geht.
Ja,
passiert ist nichts. Ja. Die hausärztlichen Zahlen sind ziemlich konstant geblieben. Insgesamt muss man sagen, wenn man sich jetzt die hessischen Zahlen anguckt, da gab es nur relativ kleine Schwankungen bei den Hausärzten. Die Hausärzte gehen einfach nicht in Rente. Ja, also, mein Vater ist 80 und arbeitet noch in der Praxis mit, ja. Und, aber das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel. Aber wir sehen das bei so vielen Kollegen, die eben nicht mit 65 in Griffel fallen lassen. Ja. Das stimmt so einfach nicht.
Ja.
Und es stimmt auch nicht, dass wir keinen Nachwuchs haben. Ja. Wir haben in den letzten 12 Jahren, das ist jetzt auch ein Teil meines berufspolitischen Werdegangs, die Weiterbildungsmöglichkeiten für die Hausärzte extrem verbessert.
Ja.
Also wir haben jetzt nicht nur die Praxen, sondern wir haben ein Kompetenzzentrum, Beinmedizin an der Uni Frankfurt, an der Uni Marburg. Dort werden Weiterbildungsseminare über die gesamte Weiterbildungszeit angeboten, Mentoringkurse werden angeboten. Das wird alles während der Weiterbildung bezahlt. Alles für die Ärzte in Weiterbildung. Ich halte da auch immer noch sehr viele Seminare. Und dann gibt es die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin, die an der KV angesiedelt ist, die auch nochmal die Ärzte berät, die in der Weiterbildung interessiert sind oder die Ärzte, die weiterbilden wollen. Auch nochmal als direkte, niederschwelliges Anlaufzentrum, wo man sich ganz in organisatorischen Fragen, wie funktioniert das, wie komme ich da rein, Die Entlohnung wurde den Tarifverträgen der kommunalen Häuser angepasst vom Marburger Bund. Da findet auch jährlich eine Staffelung statt, also dass auch da die Ärzte, die in die hausärztliche Weiterbildung gehen, keine Umsatzverluste haben. Und all diese ganzen Dinge haben dazu geführt, dass wir tatsächlich jedes Jahr mehr und mehr Facharztprüfungen haben. Das hat jetzt durch Corona einen kleinen Knick bekommen, wie vieles. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, der Ärzte, die in Weiterbildung sind, das sind fast 400 Ärzte in Hessen, die in Weiterbildung sind, Allgemeinmedizin. Und das sind echt schon mal super Zahlen. Ja? Also, dass man jetzt wirklich sagt, hier ist jetzt übermorgen der Hausarzt weg. Das betrifft eigentlich nur ländliche Gebiete, also sehr abgelegene Gebiete oder Stadtteile, die sozial benachteiligt sind und unattraktiv sind, wo aber auch viele andere Geschäftetreibende nicht hinwollen.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, das ist ein generelles Problem. Das zu lösen wäre wirklich was, wo man politische Konzepte benötigt. Ja, das ist natürlich auch das, wo ein Karl Lauterbach sagt, da sollen Gesundheitskioske entstehen.
Wie wäre es mit Förderung?
Ja, ich finde es auch so ein bisschen fantasielos, ja, zu sagen, gut, da setzen wir jetzt, da will kein Arzt hin, Bums aus Nikolaus, da machen wir jetzt einen Kiosk aus und setzen da eine Gesundheitsfachkraft ein. Ja, finde ich auch politisch fantasielos.
Ja, also auch die andere Vorstellung, dass man immer von den Ärzten, die sich niederlässt, von jungen Ärzten redet, das geht so sehr an der Realität vorbei. Das sind Fachärzte für Allgemeinmedizin, über die wir reden, oder Fachärzte für innere Medizin. Die sind in der Regel der Fälle 35 Jahre oder ein bisschen älter, wenn die sich niederlassen, und die meisten haben bereits schon angefangen, Familienplanung umzusetzen oder sind da schon sehr weit, haben schon feste Lebensmittelpunkte. Die lassen sich nicht wie Dominosteine durchs Land versetzen. Also wir reden hier nicht von irgendeinem 20-Jährigen, den man mal von Kassel nach Frankfurt setzen kann.
Ja. Oder andersrum in dem Fall. Ja.
Und in der Regel der Fälle hat die Ärztin oder der Arzt dann noch einen Partner, der eben eventuell auch noch beruflich aktiv ist. Auch der wird ja nicht einfach einen Job dann in irgendwelchen abgeschiedenen Regionen finden. Ja. Das ist dann völlig unrealistisch, dass die umziehen wollen.
Das stimmt. Ja. Also wir können zusammenfassen, im Prinzip die Allgemeinmedizin ist schon ein hochattraktives Berufsbild.
Ja. Ja, wir sehen das ja. Wir haben in unseren Weiterbildungsseminaren Umsteiger aus der Chirurgie. Ich habe einen Kollegen, der ist eigentlich Herz-Thorax-Chirurg. Neurochirurgen habe ich da gesehen. Anästhesisten steigen viel um. Ja. Bei einem Kollegen arbeitet ein HNO-Arzt, der umsteigt. Kinderärzte, die nochmal eine Weiterbildung, Allgemeinmedizin obendrauf satteln. Also es ist tatsächlich so, es strömen im Moment aus allen Fachgebieten Kollegen in Richtung der Allgemeinmedizin, weil sie eben attraktiv ist. Es ist ein selbstbestimmtes Arbeiten. Es ist ein Arbeiten am ganzen Menschen. Es ist vielfältig. Man hat nicht nur irgendwie immer ein und dasselbe Krankheitsbild, sondern wirklich alle Krankheitsbilder. Das ist durchaus eine spannende Herausforderung, das zu managen. Und wir können natürlich die Delegationsmöglichkeiten ausbauen. Also über den Bundesverband, Hausärzte-Bundesverband, ist sogar für Veras im Moment möglich zu studieren.
Und das ist eigentlich auch das, was politisch unserer Meinung nach auch ein viel tragfähigeres Konzept ist.
Das ist ein tragfähiges Konzept, und man muss sagen, dass die Politik mit ihren Unkenrufen und mit ihrer sehr singulären Förderung von Ersatzstrukturen bisher nicht wirklich weitergekommen ist. Also die werden das auch weiter aufbauen. Aber überleg dir mal selber bei deinen Patienten, wie viele deiner Patienten werden zu irgendeiner Krankenschwester mit ihrer Erkältung gehen, statt bei dir in der Praxis zu sitzen.
Ja, absolut. Ja, ist richtig.
Ja, also wenn der Arzt in der Nähe ist, wird das immer die attraktivere Möglichkeit sein. Und das ist ein gewichtiger Punkt, den die Politik tatsächlich hier immer wieder übersieht. Und man sieht ja auch, wie lange das braucht. Die haben jetzt weit über 10 Jahre, seit 14 Jahren arbeiten in der Substitution. Und jetzt probieren sie mit aller Gewalt, das per Gesetz als Modellprojekt durchzuerzwingen. Also ein Selbstläufer ist das nicht.
Nee, das stimmt, ja, das stimmt. Also es liegt letztlich auch an uns und an den Kollegen, dass wir da öffentlich dagegen halten, dass wir uns einsetzen für mehr Delegation, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, dass wir ausbilden, ja, dass wir transparent werden, auch für Studierende, Studenten. Da gibt es ja schon, da hat sich ja zu glücklicherweise die Allgemeinmedizin eine viel höhere Gewichtung bekommen im Medizinstudium in den letzten 10, 15 Jahren, sowas.
Ja, ist, man muss sagen, überall, wo die Allgemeinmedizin sich öffnet, wird sie attraktiv.
Ja, ich erlebe das täglich, wenn wir Studenten in der Praxis haben, dass die schon nach dem ersten Tag einem sagen, das habe ich mir so gar nicht vorgestellt. Ja, ich weiß nicht, was das Bild ist, so dass irgendwie so ältere Herren in weißen Kitteln so der Omas Händchen tätscheln.
Ja, du musst das Stirnrunzeln üben, während du Aspirin aufschreibst und die Patienten dann fragen, was ist denn das?
Das So, das heißt also, unser Ausblick in 2035 ist nicht ganz so pessimistisch, wie das von Teilen der Politik gerne gesehen wird und für uns als Ärzte prognostiziert wird.
Also wir haben in unserem Raumschiff festgestellt, woanders ist es auch nett und es wird auch 35 noch nett sein.
Das war ein schönes Schlusswort von Christian Sommerbrot. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot.
Unser heutiges Thema war Allgemeinmedizin 2035.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite dasarztgespräch.de.
Und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Diese und alle anderen Folgen findet ihr auf unserer Webseite dasarztgespräch.de. Da hinterlassen wir auch alle Informationen und Quellenangaben.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.